weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat und auf der Erde vor aller Augen. Und dann noch in Jesaja 14, Vers 12 bis 17 kommt es auch noch von dem Stolz als Ursache des Falles Satans. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Und ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter mit dir zu der Grube, zu der tiefsten Grube, zu den Toten. Das ist der Fall Satans. Und die Ursache vom Fall Satans war Stolz. Und das ist so eine schlimme Sünde, die kann man nicht sagen, als ich mich bekehrt habe, da habe ich ein für alle Mal allen Stolz abgelegt. Stolz ist so ähnlich wie Unkraut. Wenn du Giersch im Garten hast oder Brennnesseln oder manches oder Pfefferminztee, das kann auch mal wie Unkraut wuchern. Wenn du solche Sachen im Garten hast, die kriegst du nicht mehr weg. Und du meinst schon, es ist nichts mehr zu sehen und das nächste Jahr, jedes kleine Wurzelstückchen bringt wieder was Neues vor. Ich hatte nur Pfefferminz mitgenommen auf dem Balkon. Ich habe es in alle Töpfe drin. Ich kriege den Pfefferminz nicht mehr raus. Und so ähnlich ist der Stolz. Der muss immer wieder ausgerauft werden. Immer wieder. Der muss weg. Und was mich so bewegt, warum ich dieses Thema genommen hatte, ist, und jetzt möchte ich mal bitten, dass alle Ausländer, die nicht Deutsche sind, vielleicht mal ein bisschen nicht so ganz genau zuhören, mal ein bisschen die Ohren zumachen, ist, weil wir wollen uns ja nicht freuen, wenn die anderen beschimpft werden oder mal beschimpft, will ich nicht sagen, aber herangenommen werden. Denn der Herr hat im November letztes Jahres mal in einer Konferenz eine Botschaft gegeben und die hieß, ihr seid zu den Deutschen, ihr Deutsche, ihr seid ein sehr stolzes Volk, das erst durch viel Leid und Krieg gehen musste, um Erweckung zu erleben. Der Krieg ist aber immer noch in den Familien, in den Schulen, in den Gemeinden, in der Regierung. Euer Leid ist, dass ihr nicht seht, wie stolz ihr seid. Kommt zu mir und bekennt eure Sünden. Kommt zu mir, dass ich euch vergeben kann. Und mir liegt es vom Herzen, da wo wir als Deutsche manchmal stolz sind, dass wir das erkennen. Ich bin zwar auch stolz, das ist jetzt im positiven Sinn gesprochen. Ich bin dankbar, dass ich Deutsche sein darf, aber ich will nicht die Augen verschließen vor dem Hauptproblem, die wir Deutsche oft haben. Und zwar ist das schon verankert in unseren Vorfahren. Und jetzt will ich euch den Beweis antreten. Ich will euch mal sagen, was zum Beispiel, ich rede aber nicht nur vom Dritten Reich, ich rede auch von heute, aber ich fange mal mit dem an. Schon vor dem Dritten Reich wurde gesungen, Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Ich stell dir mal vor, das haben ja die anderen gehört, das war eine Nationalhymne. Oder dann, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Oder, wie Bismarck gesagt hat, der Deutsche fürchtet Gott und sonst nichts. Oder, wie es gelehrt wurde an den Schulen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Oder, wie soll ein Deutscher sein, war eine Rede von, ich weiß nicht, Goebbels oder Hitler, einer von den beiden. Wie soll ein Deutscher sein, stark wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie ein Windhund. Alles Stolz, alles Überheblichkeit. Aber wenn jetzt denkt, ja, das waren die Alten früher, die waren stolz, die sollen Buße tun, ja. Und ich habe eines in den Zeiten, seit ich in Berlin hier bin, habe ich eines erkannt und aus der Praxis gelernt. Und zwar, wenn jemand dabei war beim Heil Hitler rufen, hat er große Schwierigkeit, nachher, wenn er bekehrt ist, seine Hand hochzuheben, hochzuhalten, heißt es berlinerisch, ja, hochzuhalten und Jesus Heil und Segen zuzurufen. Außer er sagt, Herr, vergib mir, ich bekenne dir, dass ich da mitgemacht habe. Dann erst kann er wirklich die Hände hochhalten. Es gibt viele ältere Geschwister, die sitzen im Gottesdienst, aber Lob und Dank bei uns nicht mehr. Wir haben das immer wieder gesagt. Aber in vielen, es gibt ganze Gemeinden, die sind fast so deprimiert, wenn ältere Geschwister da sind. Die können nicht frei Gott loben und preisen, weil sie früher ihre Hand hochgehoben haben zum Heilrufen. Aber unsere Zeit ist nicht besser. Die Deutschen sind auch heute die Macher. Die können alles, machen alles und brauchen Gott nicht. Sie fahren zum Beispiel in Süddeutschland, ist es so, da fahren sie ins Elsass mit den Bussen zur Weinprobe. Und französische Geschwister in den Gemeinden dort haben mir erzählt. Und dann kommen sie hoffnungslos besoffen raus und müssen wir sie in die Busse reinschichten, damit sie wieder nach Hause kommen. Und die haben zu uns gesagt, als mein Mann damals dort gepredigt hat im Elsass, es ist mal schön, einen Deutschen nüchtern zu sehen. Das war für die Elsässer in Deutschland so. Oder schämst du dich nicht auch, wenn du manchmal die Bilder siehst von Mallorca? Also ich war noch nicht in Mallorca und ich will auch gar nicht dorthin. Ich will dort nicht als Deutscher gelten, wenn ich dort sehe, in dem Ballermann, was dort, wo man nur zusammenkommt, um zu saufen, wo man diese Krüge aufstellt und dann das leer. Da schäme ich mich. Da schäme ich mich, dass ich Deutscher bin. Aber ich schäme mich auch für die vielen unmoralischen Angebote im Internet und allein schon die Überschriften, die man manchmal lesen muss im Kino, im Theater, was jetzt mit den Deutschen nichts zu tun hat, das allgemein so ist. Und ich denke, wir sollten Buße tun darüber als Deutsche, was wir für ein Bild in die Welt gesetzt haben. Ich habe 2 Jahre in der Schweiz gewohnt. Als ich in der Schweiz war, habe ich mich oft geärgert, dass die uns gegenüber so reserviert sind. Und ich war mir gar nicht bewusst, dass wir das im Grunde genommen doch auch verschuldet haben. Nicht wir, ich als Mensch einzeln, sondern eben wir als Deutsche. Und es gibt ein Lied, das heißt, Deutschland braucht Jesus. Seine Millionen sinken hinab in die ewige Nacht. Bruder und Schwester, wer ist unser Nächster? Unser Nächster ist nicht Israel und dann Samaria und dann Griechenland und dann. Unser Nächster ist Deutschland. Deutschland braucht Jesus, Christen erwacht. Und im Psalm 2, Vers 4 steht zu solchen Stolz, wenn ein Volk stolz ist. Der auf dem Thron sitzt, der lacht über euch. Der auf dem Thron sitzt, lacht über euch. Und ich habe festgestellt und gelesen, habe heute rausgeschrieben, seit der Zeit der 68er Generation, das ist die Generation, als ich im Studium war, hat sich Deutschland sehr verändert. Laut Statistik, und zwar, was war da? Das war diese Rebellion gegen alles. Was hat sich da verändert? Laut Statistik hat sich in den 30 Jahren in Deutschland, in diesen 30 Jahren Folgendes zum Negativen verändert. Die Ehescheidungsrate hat sich verdoppelt. Die Selbstmordrate unter Teenagern hat sich verdreifacht. Die gewalttätige Kriminalität hat sich vervierfacht. Die Zahl der im Mutterleib getöteten Kinder hat sich verzehnfacht. Die Zahl der Paare, die ohne Trauschein zusammenleben, hat sich verelffacht. Und so könnte man jetzt fortgehen. Das schreitet ja immer weiter fort. Und ich habe schon mal erzählt, bei unserer silbernen Hochzeit wurden wir von unseren Mitbewohnern im Haus damals in Kreuzberg gefragt, im Aufzug, ja sagen Sie mal, Frau Matutis, wie geht's denn sowas? Ist es nicht furchtbar langweilig, 25 Jahre mit dem gleichen Partner zusammenleben? Und ich habe so gespürt, eine glückliche Ehe oder eine langlebige und glückliche Ehe, das ist schon im Zeichen der Welt, das sehen die schon als Rückstand an, als altmodisch, als komisch, das ist schon das Abnormale. Aber das soweit nur mal über Deutschland, der Stolz, der mich sehr betrifft, weil ich ja auch noch ich bin zwar im Nachkriegszeit geboren, aber weiß noch, wie ich als Kind durch die Straßen gezogen bin von der Schule und wie wir allerhand dumme Lieder gesungen haben, wo man gar nicht wusste, was man da eigentlich singt. Aber jetzt, der Stolz für Deutschland möchte ich jetzt nicht als mein Thema nehmen, sondern ich möchte noch Beispiel nehmen für unseren eigenen Stolz. Genau das, was Oliver erzählt hat, mit diesem Gedankengebäude haben wir alle zu tun. Und früher habe ich mal gedacht, ich muss mich anstrengen, dass so dumme Gedanken nicht mehr in meinen Kopf kommen. Und ich habe dann ein Buch gelesen über den Römerbrief von dem Chinesen Watchman Nee. Und ich habe mich angestrengt, dass ich nicht mehr irgendwas denke, was nichts taugt. Und es hat nicht funktioniert. Und ich habe so eine Wut bekommen, so wie ich bin. Jeder ist vielleicht anders. Ich habe diese beiden Bücher über den Römerbrief genommen und habe sie praktisch weggeworfen. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Das macht mich noch wahnsinnig. Mit den Gedanken kann ich nicht. Das geht nicht. Und dann habe ich gehört, dass Watchman Nee noch bevor er später inhaftiert wird, diese beiden Bücher aus dem Verkehr gezogen hat, weil es seinem Vollkommenheitsstreben entsprach und nicht dem, was wirklich ist. Denn wir werden alle Zeit versucht werden bis zum letzten Tag unseres Lebens. Und ich war so erleichtert. Und weil ich jetzt gerade am Sonntag den Römerbrief lehre, muss ich sagen, ich habe jahrelang den Römerbrief nicht gelesen. Weil das hat mich so schockiert, dieses, was ich mich da anstrengen musste. Und dann habe ich mal gehört, wie Martin Luther gesagt hat, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel bei dir auf dem Kopf rumschwirren, aber du brauchst ihnen kein Nest dort zu bauen. Du kannst sie wegscheuchen. Und ich muss sagen, es vergeht keine Woche, vielleicht manchmal auch nicht mal ein Tag, wo ich nicht etwas wegscheuche. Irgendein dummer Gedanke kommt, und meistens so in der Richtung, wie du das jetzt so erzählt hast oder irgend so etwas. Und ich widerspreche sofort. Manchmal mache ich das sogar laut. Manchmal schreibe ich mir das Gegenteil auf. Ich widerspreche. Ich lasse es nicht zu, dass es in meinem Herzen Raum gewinnt. Oder mit Stolz im einzelnen Menschen. Du sagst vielleicht, ach, wir sind doch nicht stolz. Ich habe mal an einem Sonntag mit meinen Kindern zum Fenster rausgeschaut. Wir wohnten in einer Geschäftszone in Heilbronn, wo viele Leute spazieren gehen. Und es war so ein regnerischer Sonntag und wir hatten nichts zu tun nachmittags. Wir haben zum Fenster rausgeschaut. Und was ich da gesehen habe, hat mich schockiert. Also den Kindern ist es gleich aufgefallen. Also damals war Cornelius und Lilian waren damals kleine. Die haben gesagt, Mama, guck mal, warum laufen die Leute alle so stolz? Und du konntest richtig die Haltung, so eine stolze Sonntagnachmittagshaltung, wenn da die Schwaben, aber ich denke, die Berliner sind auch nicht anders, wenn die Schwaben da spazieren gehen unter ihrem Schirm und nicht mal grüßen oder einfach so, den Stolz, den kann man manchmal an der Nasenspitze ansehen. Und die Leute merken das gar nicht, die finden das edel oder finden das gut oder finden das gut. Aber dem Herrn ist Stolz zuwider. Oder was auch stolz ist, wenn man keine Geschenke annehmen kann, ohne gleich zu denken, ich will das gleich wieder gut machen. Das ist auch stolz. Da gibt's so eine Geschichte, das habe ich am Anfang meines Lebens gar nicht so gedacht. Ich dachte, das ist Demut. Aber das ist Stolz. Wenn du dich nicht einladen lassen kannst, ohne gleich wieder zu denken, und dann lade ich dich dann nächstes Mal ein. Wenn du nichts annehmen kannst, ohne gleich im Hinterkopf zu denken, ja, und was schenke ich dann das nächste Mal? Das ist Stolz. Und da war so ein Pastor, der traf nach langer Zeit seinen Freund. Und der Freund war Geschäftsmann und er hatte so eine tolle Lederjacke an. Und der Pastor sagte so ganz frei heraus, also du hast ja eine wunderschöne Jacke, wo hast du denn die gekauft? Das ist ja was ganz Wunderschönes. Und es sagt der Geschäftsmann, ach weißt du, von diesen Dingen habe ich ein paar noch zu Hause, die kannst du gleich anziehen, die schenke ich dir. Und der Pastor hat es mit nach Hause genommen, hat sich riesig gefreut, hat sich bedankt. Zu Hause seine Frau sagte, du bringst es aber sofort zurück. Diese Jacke können wir nicht nehmen, das machen wir nicht, das gehört sich nicht, du kannst ja da gar nichts dagegen geben, du hast ja nichts zu, du kannst es ja gar nicht, das ist ja ein ungeheurer Wert, das darfst du nicht annehmen. Und es war aufgeführt in einer kleinen Zeitschrift von den christlichen Geschäftsleuten als Beispiel für Stolz. Stolz ist auch, wenn man nichts annehmen kann. Jetzt prüf dich mal selber. Kommen nicht auch so Gedanken, wenn du was geschenkt bekommst manchmal? Musst du immer alles gleich ausgleichen? Oder kannst du mal einfach genießen, Dankeschön sagen und so richtig genießen? Da ich ja im Süddeutschland aufgewachsen bin, im Schwäbischen, musste ich erst mal lernen, mir selber auch mal was zu gönnen. Mein Kopf war manchmal so voll mit dem, das wird gesagt und der macht es so. Und wenn man in ein Haus reinkommt, da gibt's solche vielen Sprüche, wo die Menschen knechten. Und der Herr hat mich frei gemacht von der Knechtschaft. Da gab's so Sprüche, ach, wenn man in ein Haus reinkommt, muss man nur mal den Herd anschauen, dann weiß man, wie die Hausfrau ist. Oder dann gab es so. Und ihr müsst vorstellen, wenn wir dann Besuch bekommen haben und ich hatte ja die 4 kleinen Kinder zu Hause, war so, ich bin schier in Panik geraten. Und manchmal, wenn wir Besuch hatten und ich hatte noch alles von uns aufgewischt und fertig gemacht, und dann war ich so erschöpft vor lauter Arbeit, dass ich mich in die Toilette eingeschlossen habe, bis der Besuch weg war. Ich konnte nicht mehr. Ich war fix und fertig. Und das aus Knechtschaft und aus Stolz. Aus Stolz. Und Ich kann davon sprechen, weil Gott mich von solchen Dingen stückweise gelöst hat und befreit hat. Und heute brauchst du dich bei mir nicht anmelden. Wenn du kommen willst, dann komm. Und ich werde mich nicht vor dir einschließen. Und dann auch diese Ansprüche, immer dieses Gedankengut, was denken die Leute? Man könnte doch meinen jetzt das und das. Weißt du, wenn ich mal sonntags was anderes zu tun habe und mal zu Hause bin, aus irgendeinem Grund, ach weißt du, kommt der Gedanke manchmal, die könnten jetzt meinen, du hast vielleicht Streit mit deinem Mann. Die könnten jetzt vielleicht meinen, du bist ja schon wieder krank. Die könnten jetzt meinen, die ist aber träg und lau. Aber es ist doch vollkommen egal. Ich muss da sein, wo Gott mich haben will. Und ich habe das gelernt, mir da ein dickes Fell zuzulegen. Genauso beim Opfern. Ich erwähne das extra, weil das auch in mir lange Zeit ein Kampf war. Wenn du mal nichts zu geben hast, dann bleib sitzen. Und tu nicht so, als ob du jetzt vom Menschen was geben müsstest. Weißt du, das ist manchmal ein Kampf, es ist Heuchelei manchmal. Wenn du nicht reingeben kannst, oder es war mir peinlich, ich dachte, ich muss auf die Toilette gehen, ich habe nichts zu geben. So was Peinliches. Hoffentlich singen die schon vorher, dass ich rausgehen kann. Oder sonst irgendwas. Ich wiederhole euch jetzt Gedankengänge von Stolz. Das ist Stolz. Und selbst wenn ich nur den Geldbeutel vergessen habe, brauche ich auch nichts geben. Ich muss nicht stolz sein. Ich gebe doch zu Gott und nicht vor den Menschen. Und wenn ich hier nicht herkommen kann, mal weil was anders ist, was wichtiger ist, dann muss ich mich nicht entschuldigen vor Menschen. Ich entschuldige mich vor dem Herrn. Er weiß es. Und das sind der Stolz kommt zu uns in unsere Gedankengänge. Das ist so ein wunderbares Beispiel. Besser könnte ich das gar nicht machen, Oliver. Genau das ist, wo der Stolz in unser Herz reinkommt, durch unsere Gedanken. Und dann gibt es auch einen religiösen Stolz. Es ist eine Verführung vom Teufel, um die Gemeinde tot zu machen, vollkommen steif und tot, und die Manifestationen, das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes, lächerlich zu machen. Das ist so ein religiöser Stolz. Und es war mal ein älterer Herr, hier im Gottesdienst, der kam immer, wenn besondere Veranstaltungen waren, und er hat immer so sehr fromm geredet und hat alles, was außergewöhnlich war, total in Frage gestellt. Und dann hatten wir einen Evangelisten aus Argentinien und der sagte, und jetzt werden wir er sagt es nur so mehr im Spaß, er wollte irgendwas ausprobieren. Und er sagt, und jetzt werden wir die Türen schließen hier und werden den Herrn loben und preisen. Wir werden alle rummarschieren und wir werden loben und preisen. Und wir werden vielleicht sogar 2 oder 3 oder 4 Stunden in Zungen singen. Und wenn du das nicht aushältst, dann jetzt raus mit dir. Nachher ist die Tür zu. Und dann war noch ein Betrunkener hier. Johannes führte den Betrunkenen raus, weil der angefangen hat zu töbern. Und da stand dieser fromme, religiöse Mann auf. Und Johannes sagte, ich habe immer gefragt, Herr, was ist mit diesem Mann los? Und sein Gesicht war von den Dämonen, die aus ihm geschrien haben, der schreiend raus, so verzerrt. Und das war ein religiöser Mensch. Und da ist mir damals erst bewusst geworden, dass es auch religiöse Geister gibt, die so spielen, als ob. Heute habe ich einen Blumenstock umgetopft. Das war so komisch, der war innen, sah aus, also der Blüte schön und außen war er zu nass. Als ich reingelangt hat, war er trocken. Konnte es nicht verstehen. Ich habe dann die Erde rausgemacht und habe festgestellt, der Ballen war total vertrocknet. Und außen hat's Wasser geschwemmt, dass es unten rausgeflossen ist. Aber es gab, dazwischen war so eine Schicht und es gab keine Verbindung. Und das war für mich heute, als ich das gemacht habe, dieses Umtopfen, da kam mir ein Wort vom Herrn beim Umtopfen. Und zwar so, und das will ich will jetzt keinen von euch sagen, das bist du und auch nicht, das bin ich. Aber der Herr hat mir gezeigt, so gibt es Menschen in eurer Mitte, die sind innen total trocknet, es kommt nichts in ihr Herz von mir. Sie haben keine Verbindung mit mir, aber außen, äußerlich, sichtbar, da laufen sie über vor Wasser. Sie haben eine Schau, sie haben etwas an sich, aber sie kennen mich nicht, sie sind innen im Herzen total vertrocknet. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, dann bitte den Herrn, dass er dich umtopft, dass er dir Wasser gibt. Wasser, wo du von ihm bekommst, nicht pro forma von irgendeiner Veranstaltung oder von einer Gemeinde oder von etwas Besonderem, sondern von ihm, dem Herrn allein. Lern es alleine zu Hause auch zu beten. So am Anfang meines Glaubenslebens konnte ich eigentlich nur in Zungen beten, wenn viele mitgebetet haben, wenn so eine richtige Anbetungsatmosphäre war. Und später, durch viel Verfolgung damals in der Behörde, wo ich gearbeitet habe und viel lächerlich gemacht werden, habe ich gelernt, auch ganz allein in der Abgeschlossenheit, in einem Zimmerchen, das heißt, wenn es auf der Toilette war, Gott zu suchen, seine Kraft zu erfahren und habe gespürt, dass die Kraft, in anderen Zungen zu beten, erst da richtig gebraucht wird. In dem Moment, wo du angegriffen wirst, ich habe mir die Woche 3-mal einen Telefonanruf verbieten müssen, wo jemand mit Flüchen die Kirche, mich beladen wollte und dann gleich drauf bittet, dass ich für die Person wieder bete und es geht nicht. Und zu vollkommenen Unzeit angerufen hat, um hier den Schmutz abzuladen. Und wo ich mich das dann wegschieben musste. Und da brauche ich die Salbung des Heiligen Geistes. Sonst hätte ich den ganzen Tag Komplexe. Oh, jetzt habe ich den Hörer aufgelegt. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe vielleicht falsch gehandelt. Oder wenn sowas über dich kommt, da ist es wunderbar, wenn du die Kraft Gottes hast, wenn du spürst, er ist bei dir. Noch weiter vom religiösen Stolz. Der unerträglichste Stolz für Gott ist der Stolz der Religiösen. Wir meinen, nach unserer deutschen Art muss Gott auch deutsch reagieren und verachten schändlicherweise alles andere. Wir verachten alle anderen Kulturen und diese Kulturen haben vielleicht eine andere Form der Gottesanbetung. Freude gehört oft bei den Deutschen nur ins Theater, auf den Fußballplatz, auf eine Party und passt nicht ins kirchliche Konzept und weinen auch nicht. Beides wollen religiöse Menschen, die wollen nicht, dass man Gott gegenüber aufrichtig, ehrlich, ohne Heuchelei, ohne Schauspiel begegnet. Das heißt aber nicht, dass wir ausufern müssen in unseren Gefühlen. Denn die Bibel sagt, gürtet die Lenden eures Gemüts. Also wir sollen, wenn uns zum Weinen ist, dann weine, Aber wenn du 3 Stunden weinst, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder wenn du lachst, dann lache, aber verliere nicht die Kontrolle. Der Herr sagt extra, gürtet die Lenden deines Gemüts. Aber das heißt nicht, ich habe das so oft gesehen, wenn ausländische Pastoren kamen, die anders waren als wir, dass man das einfach nicht akzeptiert hat, dass man die von vornherein abgelehnt hat, die andere Kultur, und da sind wir Deutschen oft sehr stolz. Ich fand es so wunderbar, als Bruder Michael Meixner hier war, aus Amerika, und er ist ein Zigeuner. Und er hat in einer so vorbildlichen Weise hier gedient und so liebevoll auf der Straße gepredigt. Er hat sich nicht geschont. Er hat von morgens bis abends war im Einsatz. Und ich habe, und dann haben manche getuschelt, so, ist das nicht ein Zigeuner? Ich will das nur als Beispiel sagen. Wir stolzen Deutschen, wir müssen, um Erweckung zu bekommen in Deutschland, brauchen wir Buße über das, wie manche mit den anderen Völkern umgehen. Und dann genau das Gleiche, die Russen, die weinen im Gottesdienst. Da müssen Männer und Frauen sitzen da getrennt. Die Afrikaner und die Inder, da denken wir oft, die hätten keine Kultur. Die haben in Indien zum Beispiel, die haben viel mehr Kultur als wir. Kultur haben. Als Johannes den Bruder Aschisch in ein Pergamon-Museum gebracht hat, da sagt er, und sonst noch was, kommt da noch irgendwas? Es war für ihn gar nichts. Es war gar nichts im Vergleich zu dem, was die an Kultur haben. Und wir bilden uns so viel ein als Deutsche. Wir versteinern im Gottesdienst aus lauter religiösem Stolz. In den Häusern hin und her wird aber die letzte Gemeinde keine schönen Altäre mit Kerzen haben. Es wird ganz einfach sein. Der Altar Gottes ist nämlich nicht das ist der Altar Gottes, so schön das dekorativ aussieht. Aber es ist auch gar keine Tragik, wenn wir mal die Kerzen vergessen anzumachen. Da hängt nicht unser Heil davon ab. Oder wenn mal keine Blumen da sind. Oder selbst wenn dieser Abendmahlstisch gar nicht da wäre. Und der Altar ist unser Herz, unsere Hingabe zu Gott. Wenn Gott herabschaut auf uns Menschenkinder, er schaut nicht auf dieses Holz, er schaut auf unser Herz, wie wir uns hingeben. Und bei den Deutschen ist es oft, da muss alles genau so sein, genau so hingerichtet sein. Dann denken sie, dann kann der Segen Gottes kommen. Der Segen Gottes hängt nur von der Aufrichtigkeit unseres Herzens ab. Sag mal, ein kleiner argentinischer Pastor da. Und werde es nie vergessen. Ich musste ja übersetzen. Und er hat immer wieder, ich musste das dann nachher aufschreiben und es kam dann ein Artikel in der Stimme der Wahrheit. Und er war immer 3 Worte, die er sagte. Er war zum ersten Mal in Deutschland. Und er sagte immer, ihr Deutschen, Christen, ihr müsst entmausoleumisiert werden. Ihr müsst entsarkophagisiert werden. Ihr müsst entmumifiziert werden. Ihr müsst frei werden, Gott zu loben und zu preisen. Ihr seid doch eine Familie. Ihr müsst euch doch nicht genieren voreinander. Lobt doch den Herrn, preist doch den Herrn. Und diese Worte, die muss man immer übersetzen. Entmausoleumisiert, entsarkophagisiert, entmumifiziert. Denn viele fromme Anbetungsformen sind unbiblisch. Und wenn wir das erkannt haben und trotzdem dran festhalten, dann sind wir Heuchler. So habe ich euch vorher mit dem Opfern gezeigt. Jetzt zähle ich zurzeit kein Opfer mehr. Früher habe ich das jahrelang, war ich hier Sekretärin und habe die Opfer gezählt. Und manche, früher hat man das ja nicht hier nach vorne gebracht, sondern auf die Plätze. Und Thea weiß, von was ich jetzt spreche. Manchmal waren Knöpfe drin, manchmal waren BVG-Scheine drin, alles Mögliche. Und das war nur aus Stolz, weil man zu stolz war, mal nichts reinzulegen, weil man es vor Menschen gemacht hat. Viele Deutsche können ihre Hände, habe ich schon gesagt, nicht hochheben, weil sie einfach ihre Hände hochgehoben haben zum Heil Hitler schreien. Und wenn ich manchmal diese Bilder anschaue, da kommen ja oft so alte Filme, manchmal Wiederholungen, wo die alle in Reih und Glied stehen, da ist nicht, wenn du da guckst, da ist nicht einer, der nicht geschrien hätte, die Hände. So richtig in Massen. Und ich denke, das hat der Herr auch vor Augen. Und wir möchten doch so gern Erweckung haben in Deutschland. Es ist aber ein Geschenk Gottes und ein Stück Befreiung, wenn wir durch die Freude am Heiligen Geist frei werden. Wenn wir anfangen können, uns frei zu sein. Und zwar gibt es Zeichen oder Schritte von dieser Freiheit, wo wir diesen religiösen Stolz überwinden. Und das kann man nicht anordnen. Man kann nicht anordnen und sagen, seid jetzt frei. Man kann nicht anordnen, sagt, steht auf und tanzt jetzt. Man kann das nicht, weil jeder ist in einer anderen Phase seiner Entwicklung und das geht stückweise. Die Befreiung ist, mancher ist befreit auf einen Schlag und bei manchen dauert es länger, um von irgendetwas Befreiung zu erlangen. Und zu dieser Freiheit gehört singen und jubeln und jauchzen können. Ich weiß, wie peinlich mir das oft war, wenn die Leute so Juhu geschrien haben oder so einen Jauchzer gelassen haben. Und wir waren noch nicht in diese Freiheit vor Gott gekommen. Ich kann mich erinnern, wie mein Mann werktags hierher kam und alle Lieder raussortiert hatten, wo es geheißen hat, und jauchzen da, und jetzt jauchzet. Oder, und er hat alle Lieder rausgesammelt, wo es drauf stand, er sagt, es ist ja furchtbar wie im Kindergarten. Und, aber nach kurzer Zeit waren die wieder drin, die Leute haben es wieder reingesteckt. Aber ich glaube, er wird es heute nicht mehr machen. Wir haben selber ein Stück Freisetzung im Heiligen Geist erlebt. Es muss zwar nicht gerade jeder Juhu schreien, ich singe dann Halleluja und bei Leilalei singe ich vielleicht was anderes, aber peinlich ist es mir nicht mehr. Es war stolz. Aber manchmal denke ich, wir müssen, das hat, dieser Gedanke jetzt hat mir mein David gesagt, Mutti, und weil er heute Abend arbeitet, deswegen kann ich das euch erzählen. Aber es ist hilfreich zu verstehen, wie junge Leute denken. Er sagt, Mutti, die einen, die wollen immer englische Lieder singen, ganz genau wie die Hillsong-Gruppe singt und ganz genau wie, da hat er mir so ein paar Gruppen genannt, wo ich jetzt nicht weiß wie. Und die meinen, nur dann käme Gott. Und die anderen, die wollen Lieder singen und die Art und meinen, dann käme Gott. Aber steht nicht im Gottes Wort, wir sollen neue Lieder singen. Wir sollen die Lieder singen, die aus unserem Herzen kommen. Und es hat mich so bewegt. Er hat nämlich die Wahrheit gesagt. Es ist schön, mal auf alte Lieder zurückzugreifen. Aber den Herrn freut am meisten das Lied, das aus unserem Herzen direkt kommt. Und da glaube ich wieder, darf man vielseitig sein. Ein Israeli singt lei, 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 und Gott gefällt, wenn der Israeli lei, 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 lei singt. Ein Amerikaner, der wirft seine Schuhe in der Luft und tanzt, und Gott gefällt es, weil es seiner Art entspricht. Es gefällt dem Herrn, original zu sein. Er muss jetzt nicht sich umkrempeln und anders werden, ja? In Serbien, wo wir Gottesdienste gemacht haben, da war der Höhepunkt immer, wenn die Leute alle geweint haben. Der ganze Gottesdienst hat geweint und geweint. Das sind die Serben oder das sind die Russen. Und das gefällt Gott. Das müssen wir aber nicht kopieren. Jeder hat so seine Art. Und war mal eine Sängerin hier, sie hat sehr viele, das war die Merle Watson hieß sie. Und viele kennen sie. Sie hat wunderschön, sie spielt Geige. Ihr Mann spielt die spielen Klavier und Orgel und noch andere Instrumente, Harfe. Und die haben ein ganzes Leben in Israel gelebt. Jetzt sind sie pensioniert und sind zurückgegangen nach Kanada. Und diese Frau ist eine große Künstlerin. Die haben zig Kassetten gemacht, selbst gemacht, produziert und Lieder aus verschiedenen Ländern gesammelt und dann zur Ehre Gottes vertont. Und die sagte immer, früher, wenn ich von Deutschland gehört habe, habe ich mir immer die Lieder vorgestellt, und zwar, vielleicht kennt ihr die von den Schaumburger Märchensängern, wo es so heißt, da, da, also so ganz so mit da, 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 so richtig so schmalzig, würde man sagen, ja. Und ihr Deutschen habt immer so schön gesungen, so, ich habe immer früher in Kanada das gerne angehört, wenn deutsche Volkslieder gesungen wurden. Aber jetzt, wenn ich bei euch bin, oder auch deutsche Hymnen, wenn ich jetzt bei euch bin, höre ich die gleichen Chorisse, die ich in Israel gehört habe, die gleichen Chorisse, die ich in Amerika gehört habe, die gleichen Chorisse, die ich in Südamerika gehört habe. Und es sagt so, jetzt kann ich erst das Wort verstehen, was David wieder heute zu Hause gesagt hat, singe dem Herrn ein neues Lied. Gott schaut herunter auf die Erde. Ich mache jetzt mal so bildlich gesprochen. Gott schaut herunter auf die Erde. Er möchte gelobt und gepriesen werden. Jetzt singen die in China. Sag mal einen Chorus, wo wir oft singen, zum Beispiel Hosianna, Hosianna, nur als Beispiel. Gut, dann schaut er runter auf Pakistan. Hosianna, Hosianna. Dann schaut er runter auf Südafrika. Hosianna, Hosianna. Dann schaut er runter auf Amerika. Hosianna, Hosianna. Immer die gleichen Chorusse nur, Verarmung. Und dann sagt er, und weißt du, wie ich mir das jetzt vorstelle? Dann schaut er, und jetzt fangen die auch alle an, nur noch Hosianna, Hosianna, immer den gleichen Chorus zu singen. Dann sagt er, singe dem Herrn ein neues Lied! Ich kann das alte Lied nicht mehr hören. So kann ich mir das vorstellen. Dass Gott will, dass wir aus unserem Herzen ein neues Lied singen und nicht immer die alte Leier. Das ist mit ein Grund manchmal, wenn ich ein Lied sehr oft gesungen habe, dann singe ich zwar die zweite Stimme, mache ich ja meistens, dann mache ich mir manchmal meinen eigenen Text drauf. Und wisst ihr warum? Weil ich denke, wenn ich das gleiche Lied mit dem gleichen Text immer und immer wieder singe, dann denke ich überhaupt nicht mehr dran, an was ich singe. Und dann setze ich manchmal noch ein Wort dazwischen oder genau ein Querwort, damit ich aufpasse, was ich überhaupt singe. Und also frei zu werden vom geistlichen Stolz ist, singen, jubeln und jauchzen können. Sich bewegen können, tanzen können vor dem Herrn. Das kann man nicht auf Befehl. Da kriegen Leute Schweißausbruch, wenn du sie zwingst. Sie gehen raus und sie kommen überhaupt nicht mehr. Das ist eine Freiheit, die der Heilige Geist schenkt. Und wir haben so viel wunderbare Freiheit hier. Und wir möchten auch den anderen, die noch nicht so weit sind, die Freiheit lassen, sitzen zu bleiben. Und nicht, dass wir Deutsche so immer auf Marschkommando sitzen, dass wir einfach mehr Freiheit lernen. Das ist auch ein Freiwerden von religiösem Stolz. So war es, so ist es und so muss es bleiben. Nein. Die Hände zur Anbetung hochzuhalten können, das kann auch nicht jeder und nicht leider gleich am Anfang seines Glaubenslebens. Das ist oft ein Kampf, bis man dieses überwunden hat oder den Pastor, den Prediger zu unterstützen durch einen Zuruf wie zum Beispiel Halleluja oder Preis dem Herrn oder Amen. Das war früher in der Gemeinde Gottes, wo ich aufgewachsen bin, so schön. Das war viel leichter zu predigen. In Amerika, bei den Südstaatlern, also bei denen, wo mehr die Schwarzen wohnen, da ist es gang und gäbe. Aber weißt du, es ist viel schöner zu predigen und man sagt dir ja, Amen. Zurzeit Klatsch ist so ein bisschen Klatschmode gekommen, aber man kann, oder Halleluja. Warum musst du warten bis zum Schluss, um Halleluja zu sagen, wenn du vorher schon gesegnet wurdest? Und warum kannst du nicht mal Amen sagen, aber nicht Amen als Waffe? Ja, hörst du, was der jetzt gesagt hat? Es gilt dir so nicht. Sondern Amen, Herr, das ist wahr. Ich fände es so schön. Und habe mich mit 12 Jahren bekehrt in einer lebendigen Gemeinde. Und wir haben uns nicht begrüßt mit guten Tag und grüß dich. Wir haben uns begrüßt mit Preis dem Herrn und dann den Namen dahinter. Es war einfach so eine schöne Freiheit da. Aber Freiheit kommt aus der Gegenwart Gottes, wenn die Seele befreit ist von ihrem menschlichen Stolz. Denn da, wo Jesus ist, geschehen auch seine Taten. Denn er predigte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und Dämonen fuhren aus mit Geschrei. Also was ordentlich zugehen heißt oder gesittet oder richtig im Gottesdienst, kann sehr laut und für einen ungeistlichen Menschen unordentlich erscheinen. Aber wenn es unter dem Heiligen Geist ist, hat er die Oberhand und die Ordnung. Dann ist es ordentlich. Und jetzt zum Schluss möchte ich einfach aufrufen, dass wir jeder für sich und wir als Ganzes mal aufrichtig darüber leid tun, über alles ich-süchtige, überhebliche Wesen, und diesem Verlangen nach menschlicher Ehre und nach menschlichem Ansehen. Dass wir darüber wirklich vom Herrn Leid tragen. Und dass wir lernen, wie großartig es ist, nur von ihm und seiner Liebe abhängig zu sein. Das ist nichts Angstvolles, das ist nichts Schreckliches. Das ist eine Lektion, die ich zurzeit lernen muss. Abhängig zu sein von der Liebe von Gott und sich nicht mehr zu sorgen. Denn wenn ich mich sorge, bin ich stolz. Denn wenn ich mich sorge, dann will ich die Sache in meine Hand nehmen. Wenn ich mich sorge, will ich die Sache in andere Leute Hände legen. Wenn ich mich sorge, bin ich stolz. Und da gibt's auch eine Bibelstelle im Neuen Testament, aber ich habe sie verzweifelt gesucht und nicht gefunden. Aber wenn jemand das suchen möchte, wäre ich sehr froh. Da gibt's eine Bibelstelle, wo ausdrückt, dass nicht demütig sein bedeutet, sich Sorgen zu machen. Und das ist das, was Oliver am Anfang gesagt hat, die Gesinnung Christi annehmen. Und was ist die Gesinnung Christi? Die Gesinnung Christi ist dienen. Können wir das mal alle zusammen sagen, dass wir das behalten? Die Gesinnung Christi ist dienen. Die Gesinnung Christi ist dienen. Denn in 1. Petrus 4, Vers 17 steht, das Gericht Gottes fängt im Hause Gottes an. Denn Gott hasst Stolz in jeder Form und widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Halleluja. Und wenn ich jetzt für meinen Teil bete, und wir haben nachher, wollen wir nochmal ein Betungslied singen, und wir möchten nachher unsere Gaben dem Herrn bringen, dass ihr das schon bereit habt. Dann will ich, dass Gott der Herr zu euch selber spricht. Denn man kann Leid tragen über etwas nicht anordnen. Aber es ist nötig. Ich möchte eine Erweckung haben in Deutschland. Ich möchte Erweckung sehen hier in Berlin. Und ich muss sagen, ich möchte sie nicht nur unter die jungen Leute, wo jetzt so dafür gebetet werden. Ich möchte auch über die älteren Geschwister eine Erweckung sehen. Ich möchte über alle die Erweckung sehen. Und Gott hat mir gezeigt, dass der Stolz, den wir haben, das Hindernis ist, dass die Erweckung nicht kommen kann. Und mach dir keine Sorgen mehr, wenn du solche Gedanken des Stolzes hast, aber jag sie zum Kuckuck, da gehört sie hin. Nimm sie nicht an, lass nicht solche Gedanken in dir herrschen. Halleluja. Vater im Himmel, ich habe diese Gedanken jetzt in meiner Schwachheit weitergegeben, so wie du sie mir geschenkt hast. Herr, ich möchte jetzt dich von ganzem Herzen bitten, hilf du mir und hilf allen uns, Herr, dass wir da Leid tragen, wo wir eine falsche Haltung in irgendeiner Richtung eingenommen haben. Wo wir gefragt haben, was denken die anderen? Und uns dadurch zu Menschenknechte gemacht haben. Herr, du kannst keine Menschenknechte gebrauchen. Du kannst nur Gottesknechte gebrauchen. Herr, hilf, dass die Verbindung zwischen den Einzelnen und dir in Ordnung ist. Dann ist auch das andere in Ordnung. Dann brauchen wir uns nicht so viel zu sorgen. Herr, und alle unsere Sorgen werfen wir auf dich und wollen auch heute Abend sagen, Herr, wir vertrauen dir. Herr, deine Liebe, die ist ausreichend für uns. Herr, deine Güte reicht aus für uns. Herr, und deine Gnade wird uns jeden Morgen beim Aufwachen schon geschenkt. Und der Heilige Geist ist bei uns, auch wenn wir durch Tiefen gehen und ihn nicht spüren. Oh, ich preise dich für die Gegenwart des Heiligen Geistes, Herr. Ich preise dich für den Stellvertreter, den du geschickt hast auf diese Erde. Herr, ich preise dich, dass du jeden Einzelnen in deine Modellierhand nimmst, dass du jeden Einzelnen manchmal in der Zange festhältst und da drückst, Herr, wo es notwendig ist, Herr, und wir wollen stillhalten und wir wollen nicht rebellieren. Herr, wir wollen nicht unbrauchbar, grob, klotzig sein, dass man uns wegwirft. Wir wollen nicht hart sein, Herr, wir möchten modelliert werden in deiner Hand. Mach uns weich, mach uns sanft, Herr, allermeisten zu anderen Menschen, Herr. Gloria shikara sentaria selala mashakara sela mahasanti. Kuraba shikara sentala masanta. Herr, und so bricht jeden Geist der Menschengefälligkeit aus unserer Mitte. Jeden Geist der Heuchelei, Herr. Jeden Geist des Wettbewerbs, wo verbunden ist mit Vergleichen. Wir sind nicht vergleichbar. Jeder Einzelne ist was Besonderes vor dir. Herr, und jeden Einzelnen möchtest du zu vollen Geltung, zu vollen Reife entsprechend deinem Plan hinzuführen. Herr, und mach uns da geduldig, Herr, und vergib. Herr, vergib alle Rebellion, Herr. Herr, und vergib, Herr, alle Gedanken, die wir zu lange in unserem Kopf behalten haben, bevor wir sie weggegeben haben. Herr, reinige du uns. Du wirst ein heiliges Volk haben, besonders die, die deine Geräte tragen, die hier im Hause des Herrn tätig sind, egal ob praktisch oder im geistlichen Dienst. Reinige du uns, dass dieses Haus heilig ist, ganz heilig vor dir, Herr, weil die Tempel heilig sind, die darin sind, weil dein Altar heilig ist, der darin ist, Herr. Oh, ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Halleluja, 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 Halleluja. Herr, und wir möchten deine Gesinnung annehmen und uns nicht zu schade sein für nichts und uns nicht fürchten vor Schmutz, Herr, uns nicht fürchten vor Krankheit. Herr, uns nicht fürchten, Herr. Oh, Halleluja, wenn du bei uns bist, Herr, du bist stärker als alle dämonischen Mächte. Wenn du bei uns bist, Herr, was kann uns dann schaden? Oh, Herr, wir wissen, dass wir schwach sind. Das wissen wir, Herr. Das sehen wir jeden Tag. Aber, Herr, wir wissen, dass du stark bist und du bist in uns. Du bist um uns, Herr. Und du willst deine Kraft mächtiger weisen durch ganz Berlin. Herr, und deine Kraft wohnt jetzt in meinen Geschwistern. Herr, und hilf, Herr, dass wir Menschen gewinnen, nicht durch Worte, sondern durch Handeln, durch Tat und durch Liebe. Herr, das schenke du. Herr, dass wir nicht Phantasten sind und fromme Schwätzer und fanatisch. Herr, und dass die Leute vor uns davonlaufen. Nein, dass wir unsere Gemeinschaft suchen aus Hunger nach dir, Herr. Oh Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, schenk dazu das Gelingen der ganzen Gemeinde, jedem Einzelnen. Vater, das bitte ich dich jetzt im Namen Jesus. Amen.